Herzlich willkommen zu Female Business, der Nushu Podcast. Von Female Leadership über Karriereplanung, New Work oder Women in Tech. Im Gespräch mit Role Models ergründen wir Best Practices für dich direkt aus der Praxis. Mit deiner Podcast-Hostin Melli Schütze.
Willkommen zu unserer neuen Podcast-Reihe, dem Nushu Real Talk. In dieser Reihe werden wir verschiedene Facetten der aktuellen Herausforderungen beleuchten, Einblicke in diverse Transformationsbereiche geben, nachhaken, einordnen und natürlich Antworten für dich suchen. Und das machen wir gemeinsam mit echten Expertinnen, die nicht nur fachlich glänzen, sondern mit Nushu auf ganz besondere Weise verbunden sind. Hi und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Real Talk. Dieses Mal mit der großartigen Manuela Russo. Sie ist Mitglied des Nushu Advisory Boards und eine der wenigen Frauen, die es in den Aufsichtsrat eines weltweit agierenden DAX-Konzerns geschafft hat. Seit Mai diesen Jahres ist sie ausgeschieden und nicht mehr in ihrer Rolle als stellvertretende Aufsichtsratsvorsitzende tätig. Insgesamt war sie es aber von 2019 bis eben 2024. Aus der exponierten Führungsposition, die Manuela Russo heute einnimmt, bringt sie sich in die Diskussion um berufliche Gleichberechtigung ein, engagiert sich für das Thema Frauen in Führung und gibt als Mentorin und Professorin ihr Wissen und ihre Erfahrungen an den Nachwuchs weiter. Und warum ich sie so großartig finde, das hörst du jetzt. Liebe Manuela, ich freue mich tierisch, dass ich mal wieder mit ihr ins Gespräch gehen kann. Herzlich willkommen hier.
Ich danke dir für die neue Einladung. Es macht mir wirklich Spaß, mit dir ins Gespräch zu kommen. Gucken wir mal, wo wir rauskommen am Ende.
Das ist immer die Frage, wenn wir beide ins Gespräch gehen. Da hast du völlig recht. Aber ich nehme immer sehr, sehr viel mit. Und zwar nehme ich deshalb sehr viel mit, weil du A, über so viel Lebenserfahrung verfügst und B, diese auch noch teilst. Und man C, dann daraus ganz viel lernen kann. Und ich liebe ja, dass du dein Thema, wir brauchen Frauen, die sich trauen, das ist ja auch der Titel deines Buches, einfach durch und durch lebst. Also ich freue mich sehr, dass du da bist, Manuela.
Ich freue mich und erinnere mich sehr gerne, dass das ganz früh, als das Buch rauskam, ich bei dir bei Nushu war. Ja. Nushu hat ja nun auch schon fast, wie lange seid ihr am Start? 6 Jahre?
Ja, 6 Jahre im Juli, genau. Recht hast du.
Ja, toll. Also auch Kompliment an euch alle.
Dankeschön. Ich weiß noch, an diesem Tag hattest du ein rotes Jackett an. Okay. Knallerot.
Mhm. Das und weiß wir ich saßen. Nicht mehr.
Ja. Ich habe es noch ganz genau vor Augen. Das war ein guter Tag und wir haben es diskutiert mit der Community und der Claim ist auch 6 Jahre später immer noch top aktuell, gerade in Zeiten wie diesen. In Wirtschaft und Politik sind wir jeden Tag mit sehr vielen negativen Schlagzeilen konfrontiert und gleichzeitig braucht es doch irgendwie wieder Aufbruchstimmung und gemeinsame Narrative, gemeinsame Ideen, um voranzukommen. Wie siehst du das?
Damit sprichst du mir wirklich voll aus dem Herzen. Ich glaube, alle haben es irgendwie satt, dass das Thema Veränderung mit so einer Gewalt auf uns einprasselt und dass man bei Veränderung ja hofft, dass das was Positives verändert. Ja? Also ich hoffe ja nicht, dass wir so. Und stattdessen ist es einfach so, dass wir immer mehr das Gefühl haben, dass wir abgehängt werden, nicht dabei sind, dass uns die Bürokratie erschlägt. Und das macht natürlich schon auch Sorgen teilweise, aber es dämpft natürlich die Stimmung und dann ist eine Aufbruchstimmung umso wichtiger. Ich bereite mich gerade vor auf den Fundraising-Kongress in Berlin für nächste Woche und habe nochmal nachgeguckt. Wir haben in Deutschland 29 Millionen, also mehr oder weniger jeder Dritte engagiert sich ehrenamtlich. Ich finde, das sind Rohdiamanten. Das sind Menschen, die diese Republik nach vorne bringen wollen und die das tun, im Kleinen, jeden Tag, in jeder Organisation, die ehrenamtlich aktiv ist. Und warum nutzen wir nicht die große Menge Menschen, ja, die da ist, die was bewegen will, die jeden Tag ein Stück Aufbruch lebt, um mit denen mehr im Gespräch zu sein, um diese Aufbruchstimmung einzufangen? Ja, sondern dadurch, dass wir nicht miteinander richtig gut ins Gespräch kommen, hat man ein bisschen das Gefühl, man ist ein Solist, ja, und man ist alleine auf dieser etwas komplizierten Welt, die wir sie im Moment erleben. Und deswegen, das habe ich im Buch, das haben wir in unseren Gesprächen immer wieder, dieses Thema Solidarität miteinander. Damit dieses Einsamkeitsgefühl, ich schaffe das hier alleine nicht mehr, das ist alles zu viel, es ist kompliziert, komplex, ja, halte ich deswegen so wichtig und diese Solidarität wirklich zu leben und auf das, was stark ist, zu gucken und das zu stärken.
Da waren jetzt ganz viele Facetten drin. Also auf der einen Seite Kommunikation, auf der anderen Seite auch vielleicht so dieses Thema Transformationsdruck und Welle daraus. Und auf der anderen Seite natürlich das wahnsinnig relevante Thema Solidarität. Ich frage mich, es gibt doch ja schon so viel, wie du es gerade auch schon gesagt hast. Ne? Wieso kriegen wir es nicht hin, da irgendwie, wie soll ich sagen, interdisziplinärer, mehr im Miteinander zu agieren? Ist es, weil uns das große Ziel fehlt, weil wir alle irgendwie orientierungslos sind und nicht so genau wissen, wo die Reise eigentlich hingeht und wir uns deshalb in kleinen Diskussionen verlieren? Was denkst du?
Das ist eine Gemengelage. Der Punkt, dass wir nicht das große Ziel im Auge haben, das ist mit Sicherheit schon mal richtig. Also ich mache auch Projekte, du auch, andere auch. Wir gucken, wo wollen wir rauskommen und richten dann unsere Maßnahmen danach aus. Ich habe das Gefühl, dass wir Veränderungen herbeiführen, die sozusagen nicht auf das große Ziel ausgerichtet sind oder vielleicht die andere Facette nicht auf den Menschen ausgerichtet sind. Wir denken häufig einfach immer zu sehr in diesen Kostenstrukturen, statt zu sagen, was hilft denn wirklich einem kranken Menschen, einem behinderten Menschen, einem Start-up-Unternehmen? Wie kann das Ganze richtig laufen? Ja, von hinten gedacht. Und was brauche ich dann für Maßnahmen? So vielleicht, ja. Ja.
Aber hast du das Gefühl, als hätten wir gesellschaftlich ein großes Ziel, eine Klammer, die uns zusammenhalten würde?
Also eine schwierige Frage, deswegen muss ich jetzt gerade einen Denkmoment haben. Wenn wir eine menschliche Gesellschaft wollen, dann kann das große Ziel ja nur sein, dass wir wirklich miteinander diesen Weg gehen, gestalten und auch in einer Form von kollektiver Intelligenz, will ich das jetzt mal nennen, agieren und handeln. Ich spüre aber nicht diese kollektive Intelligenz oder das Wir-Gefühl, was wir stärken könnten, müssten, sondern ich spüre, dass wir eine Form von Egoismus haben, der das Individuum fast oder die Individualität fast auf die Spitze treibt und dann eben wirklich ein purer Egoismus nur noch da ist und nicht das Gesamte gedacht wird. Ja? Das ist nichts, was von Politik verordnet wird. Das ist eine Haltung, die du, ich, die wir in unserer Gesellschaft jeder für sich zeigen und leben müssen. Und wir müssen lernen, dass Komplexität von uns eine hohe Flexibilität erfordert. Das ist irre aufwendig. Ich weiß, bei Bayersdorf habe ich das Thema Diversität nach vorne gebracht. Wenn du diese individuellen Gruppen, die alle berechtigt sind und alle auch ihren Weg finden müssen, Platz haben in dieser Gesellschaft, miteinander zusammenbringst, setzt das aber voraus, dass jeder sich als ein Ganzes von einem Wir-Team versteht und verstehen will. Das wollte ich zum Ausdruck bringen.
Ja, total nachvollziehbar. Das Zukunftsinstitut hat ja auch als einen der globalen Megatrends den Trend der Individualisierung festgelegt. Und das trifft ja genau das, was du sagst. Ne? Also Hyperindividualisierung, überall muss mein Name draufstehen, gefühlt. Ne? Es braucht immer so eine Art Sonderlocke für mich persönlich. Meinst du, wir sind einfach noch nicht so weit und wir haben sozusagen uns da auch gesellschaftlich etwas überfordert?
Du stellst so richtige Fragen, so richtige, aber große Fragen, ehrlich gesagt. Die erfordern ja immer so einen breiten Ansatz. Ja, genau. Es ist ja beides da. Wir haben ja eine Gesellschaft. Ich habe gestern gelesen, dass ich glaube, 3/4 der Bevölkerung ihre Angehörigen selber pflegen und sich einbringen. Also das heißt, die Hilfsbereitschaft, die Ehrenamtlichkeit, das ist ein so großes Feld, das die Humanität in dieser Gesellschaft aufrecht erhält. Woher kommt dann dieser gnadenlose Ich-Egoismus, also doppelt gemoppelt, ist mir jetzt klar. Aber ich ist einfach so, wie du sagst, man braucht das Etikett und ich muss da erwähnt werden oder... Ich weiß nicht, wie es dir geht. Wenn ich im Social-Media-Bereich, LinkedIn, Facebook, wo auch immer mal gucke, dann versuche ich immer einzuordnen, was macht das mit mir, wenn ich lese, der oder diejenige hat das und das gemacht oder hat die und die Meinung und so weiter. Wir bekommen ja so viel Input, den wir reflektieren und versuchen einzuordnen. Und ich weiß nicht, ob dir das auch so geht. Aber ich erwische mich auch manchmal, dass mich Meldungen frustrieren, neidisch machen vielleicht auch mal oder auch, warum machen die das so? Und also Das beschäftigt mich so sehr, wie die anderen das tun, dass ich manchmal vergesse, was ist denn mit mir? Also nicht jetzt, um mein Ego zu pflegen, sondern wo stehe ich? Wo ist meine Haltung? Mhm. Wie kann ich ganz schnell einordnen, dass es eine Nachricht, die mich beschäftigen kann, sollte oder müsste, und wo nicht und wo lasse ich es einfach? Mhm. Es ist so viel, was auf einen reinprasselt, was im Gehirn immer arbeitet und arbeitet. Und ich möchte eigentlich innere Ruhe haben und wissen, wofür stehe ich, und dann entscheiden, was mache ich daraus.
Ich kann das sehr gut nachvollziehen. Also ich habe mittlerweile auf allen meinen Devices eine Maximal-Tagesdauer von 15 Minuten für Social-Media-Nutzung festgelegt. Danach, ja genau, weil mich das nicht voranbringt. Mir tut es nicht gut, und ich bin auch als Person, glaube ich, einfach ein sehr privater Mensch. Und ich möchte auch gar nicht so viel zeigen. Ich möchte in erster Linie Wirkung erzielen. Darum geht es mir. Und jetzt gibt es natürlich auch diesen Spruch, tue Gutes und sprich darüber. Und ich glaube, gerade wenn wir über die Sichtbarkeit von Frauen zum Beispiel sprechen, ist das natürlich auch wieder eine Dynamik. Da müssen wir uns schon auch darüber Gedanken machen, wenn wir nicht in der Form stattfinden in den sozialen Medien, dann werden viele unserer Themen vielleicht auch nicht vorangetrieben. Und gleichzeitig versuche ich, mein Tag hat ja auch nur 24 Stunden, wie der von jedem anderen auch, so zu priorisieren, dass ich mir eben überlege, ganz klassisch nach Pareto-Prinzip, mit welcher Aktion kann ich am besten wirksam sein. So, und ich bin aber genauso wie du auch immer total hin und her gerissen. Aber ich habe gemerkt, mir tut es sehr viel besser, in meinem, ja, mit echten Menschen sozusagen zu diskutieren, in den Austausch zu gehen, so wie wir es jetzt auch gerade machen, als beispielsweise auf irgendwelchen sozialen Plattformen Diskussionen mit Menschen zu führen, die meistens einfach nur Zeit fressen und mir auch nicht zu einem Ergebnis führen. Wenn ich jetzt mal über das Thema Gender Diversity für mehr Weiblichkeit in der Wirtschaft online diskutiere, dann glaube ich nicht wirklich, dass man da vorankommt. Ich glaube, da braucht es wirklich dieses Momentum der Verbundenheit und auch des Aushaltens gegensätzlicher Meinungen. Aber wenn mir die Facette der Körpersprache, der Mimik, der Gestik völlig abhanden geht, wie soll ich dann ein Gespräch führen? Das macht uns Menschen doch gerade so komplex und auch so besonders in unseren, ja, in unseren Gesprächsführungsfähigkeiten, möchte ich das mal nennen.
Ja, und du hast gerade nochmal alle Merkmale, die wir in einer persönlichen Diskussion oder Begegnung haben, dazugenommen, Körpersprache und so weiter. Und genau das schafft ja sozusagen die Sensibilität, die über einen Bildschirm oder Telefon gar nicht möglich ist. Ich sehe ja, ob jemand, wie er in der Körpersprache, in der Mimik reagiert auf das, was ich vielleicht gerade gesagt habe. Und dieses Zusammenspiel, das wächst, je länger du miteinander sprichst. Und ja, so man schwingt sich buchstäblich aufeinander ein. Und all diese Dinge, die fehlen natürlich in dieser Social-Media-Welt. Mhm. Und ich glaube, sie nutzt uns sehr viel, aber der Umgang damit, den müssen wir uns nochmal jeder für sich. Und ich bin immer dabei. Jeder für sich kann ja nur was verändern, an sich oder mit anderen, an anderen Themen, bald da aber anfangen. Wir sitzen so da und denken, die Welt muss uns sagen, was wir jetzt tun sollen. Oder ja, ich brauche niemanden, der mir sagt, was ich tun oder lassen soll. Wir alle haben eine Erziehung gehabt und wissen, wie wir uns in dieser Gesellschaft bewegen können. Und daran können wir arbeiten, aber nur wir, jeder für sich.
Ist das Stichwort Eigenverantwortung an deiner Stelle, also Selbstwirksamkeit?
Mhm. Beides, ganz genau, beides, ja. Also ich bin ja, wie wir schon gesagt haben, mit viel Lebenserfahrung ausgestattet mittlerweile. Und wenn ich das in Dekaden betrachte, dann sind es eben sehr unterschiedliche Dekaden des Wachstums, der Entwicklung, die ich durchmache. Und das kann jeder nachvollziehen. Wenn du die ersten 10 Jahre nimmst, dann bist du dabei, erstmal auf die Füße zu kommen, buchstäblich. Mhm. Mit Bildung dich zu entwickeln. Dann kommst du ein bisschen in die Entscheidung, dass du mehr entscheiden kannst, welchen Weg willst du gehen, höhere Schule, Ausbildung, Studium. Und dann bist du irgendwann in der Familienphase. Also das heißt, das ganze Leben verändert sich, oder du bist dann in der Phase, dass die Eltern krank werden, dass du sozusagen wieder in eine ganz andere Rolle rückst. Das alles macht ja was mit uns. Und dafür brauchen wir Zeit. Das ist die Zuwendung, die wir für uns und für andere aufbringen müssen, wenn wir diese humane Gesellschaft wirklich wollen.
Mhm. Kannst du mal so aus deiner beruflichen Retrospektive berichten, wie du das Thema Eigenverantwortung in den letzten Jahren, also die Entwicklung der Eigenverantwortlichkeit oder vielleicht auch ja, den Niedergang der Eigenverantwortung. Ich weiß es nicht, wie du es einschätzt, so über deine ja, berufliche Karriere beobachtet hast. Haben sich da Dinge doll verändert?
Die Frage ist ja eher, was habe ich beobachtet und nicht, ja, genau, wie habe ich es gemacht, wenn ich die Frage jetzt richtig
habe. Richtig, genau. Einfach ja, deine genau. Beobachtung.
Was habe ich beobachtet? Auch da wieder ganz viele kleine Dinge, die vielleicht dann in der Summe zu dieser Veränderung in der Gesellschaft führen. Selbstverantwortung heißt ja, ich entscheide mich irgendwann, ob ich eine Familie gründe, ja oder nein. Das ist eine ganz sachliche Entscheidung aus meiner Sicht. Mhm. Und dann habe ich dafür aber auch eine Verantwortung zu übernehmen, wenn ich sage, ich möchte 1, 2, 3 Kinder, eine Familie und ich möchte das. Das ist eine Verantwortung, die ich nehme. Und in meiner Generation war es noch so, da war es nicht Pflicht, in den Kindergarten zu gehen. Ich bin noch groß geworden, die Mama bleibt zu Hause. Nicht denken, dass ich das jetzt das richtige Modell für heute finde. Aber es sind andere Rahmenbedingungen gewesen. Also meine Mutter hatte die Verantwortung im Haushalt, mein Vater fürs Geld verdienen. So war das früher. Das ist heute definitiv und zum Glück auch anders. Ja, beide arbeiten miteinander. Wer hat denn jetzt die Verantwortung für dieses Kind, für diese Familie? Wie teilt sich die Verantwortung? Wer bringt Geld, wer bringt Fürsorge? Das muss ausgehandelt werden. Das ist nicht mehr so klar. Die Rollen sind verändert und man muss es aushandeln und gucken, welche Verantwortung kann ich nehmen, welche will ich nehmen. Vielleicht ist die Frau im Beruf glücklicher als in der Familie oder umgekehrt. Der Mann ist in der Familie vielleicht glücklicher als in seinem Beruf. Alles muss ausgehandelt werden und das hat auch mit Verantwortung zu tun. Nämlich diese Gesellschaft wird geprägt von den Familien und wie stellen sich diese Familien auf, um in dieser Gesellschaft so leben zu können, wie ihre Modelle das erfordern oder wie sie sich das wünschen. Und was wird von außen aufgedrückt? Also wir Frauen können sowieso nichts richtig machen, sage ich jetzt mal pauschal. Entweder wir bleiben zu Hause, kümmern uns um die Familie. Naja, ne? Die macht sich ja ganz schön abhängig von ihrem Mann. Oder sie geht arbeiten, die ist eine Karrierefrau und trotzdem hat sie sich Kinder angeschafft, bla bla. Ich weiß, das sind Stereotypen, aber trotzdem ist das ja vorhanden. Oder sie arbeitet Teilzeit, oh Gott, das tut die sich an. Was wird denn bitte schön hier in diesen Rollen einfach mal positiv beurteilt? Warum muss das in die Schublade, warum muss das überhaupt jemand anders beurteilen, was ich nicht nachvollziehen kann? Das ist Selbstverantwortung, für sich diese Lösung zu finden und dann auch innerlich stark und unabhängig zu sein von dem, was links und rechts an Stereotypen besteht, gedacht wird, gesprochen wird, hinterm Rücken getuschelt wird.
Und gleichzeitig bringt das natürlich eine ganz neue Komplexität mit sich, ne? Also eigentlich sind wir in ganz vielen Bereichen, Dinge, die früher einfach so waren, werden angezweifelt, was wir auch beide gut finden und gleichzeitig bringt es einfach eine viel höhere Komplexität mit sich. Hast du das Gefühl, als wären wir in der Phase der Komplexität nicht kommunikativ hinterhergekommen, im Sinne von, mir ist bewusst, wenn ich mich für dieses oder jenes Modell entscheide, muss im Vorfeld Kommunikation stattfinden und zwar ehrliche, transparente und auch Kommunikation und auch in der Form, wo man vielleicht mal an einen Schmerzpunkt geht und erst aufhört, wenn der Schmerz sozusagen oder wenn der Punkt geklärt ist.
Also ausverhandeln, habe ich eben gesagt, oder ausgehandelt werden. Mhm. Ja, also das Lebensmodell mit einem Partner, mit dem man sich zusammenschließt, sollte man im Vorfeld besprechen. Was brauche ich, um ein glückliches Leben in einer Partnerschaft zu haben? Was sind das für Rahmenbedingungen? Wenn die nicht ausgehandelt sind, überlässt man es ja dem Zufall oder dem Schicksal oder was auch immer. Kann das zu einem zufriedenen, guten Leben führen? Manchmal ja. Mancher gewinnt auch im Lotto. Also man kann Glück haben und es funktioniert. Ich verlasse mich da lieber drauf, dass ich es versuche, in die richtigen Bahnen zu lenken für beide Persönlichkeiten. Ja, dass man den Weg gemeinsam geht und sich gegenseitig stärkt und nicht noch immer wieder. Ja, und einzelne Persönlichkeiten sind dann ja auch wieder von ihren Eltern zum Beispiel abhängig. Ich habe eine Kollegin, die gesagt hat, meine Schwiegermutter erklärt meinem Mann jeden Tag wieder, dass es falsch ist, dass ich promoviere, dass es falsch ist, dass ich arbeite, dass ich einen internationalen Job mache und so weiter. Wenn dieses Paar das nicht miteinander geklärt hat, dann ist doch klar, was passieren wird. Ja. Dieser Mann wird immer zwischen zwei Frauen stehen. Die eine, die den Anspruch hat, ich bin eigenständig, selbstständig in dieser Gesellschaft und die Mutter, die das Ganze konterkariert. das Paar muss mit sich ausgemacht haben, wo sie stehen und wo sie hinwollen, um da sozusagen ein bisschen immun zu sein. Und das ist einmal geklärt, aber nicht beendet. Das ist ein Prozess, der, und ich habe es in dem Buch verraten, mein Mann und ich führen ein Jahresgespräch, in dem wir beide zurückblicken und sagen, was war gut in diesem Jahr oder was sind an den Zielen, die wir uns vorgenommen haben. Haben wir das geschafft? Sind wir zufrieden? Oder ist die Beziehung vielleicht, hat sie sich verselbstständigt und du bist gar nicht mehr so nah innerlich beieinander, wie wir uns das vielleicht am Anfang gewünscht haben. Das ist ein Prozess, der muss gelebt werden, der muss besprochen werden aus meiner Perspektive. Ich kann ja nur aus meiner erzählen, deswegen ich möchte ja nichts grob verallgemeinern.
Ja, ich finde das so interessant, gerade deshalb, weil wir ja eigentlich heutzutage für alles irgendwelche Excel-Listen haben, ne? Aber für die eigene Beziehung und für die eigenen Karriereziele ja meistens irgendwie nicht. Da stolpern wir irgendwie so rein in so einem, ja, Naivität will ich es gar nicht nennen, aber in so einem Gutglauben einfach, ne? Ja. Und
deshalb, da bist du aber wieder bei Eigenverantwortung.
Ja, Ehe. Natürlich.
Total. Genau das meine ich die ganze Zeit. Ja, das passiert, wenn du es zulässt, dann passiert es eben irgendwie. Ja, oder du gestaltest es. Mhm. Und auch das ist ja wichtig, wenn du weißt, du willst dahin, das ist das Ziel. Du wirst es nicht auf Anhieb erreichen. Kein Mensch kann seine Ziele auf Anhieb erreichen, glaube ich nicht. Ich denke, jeder hat immer wieder auch Rückschritte oder du musst nochmal nach links abbiegen, nach rechts abbiegen oder es neu ausrichten, weil die Rahmenbedingungen sich verändert haben oder so. Das ist ja ein ständiger Prozess. Aber je mehr ich weiß, was ich will und was ich nicht will und wer mit mir diesen Weg gehen will, je angenehmer kann das Leben werden.
Ja, und es macht ja auch sehr viel Freude. Wie läuft es denn bei euch ab, so ein Jahresgespräch? Schaut ihr euch dann auch, habt ihr KPIs, die ihr euch auflegt?
Naja, also es ist kein Business-Gespräch oder kein Mitarbeitergespräch, ja. Und es findet natürlich auch unterjährig statt. Aber es ist schon so, der Hochzeitstag ist der Tag, an dem wir uns zurückziehen, an dem wir wirklich Rituale haben. Das bedeutet spazieren gehen, das bedeutet auch gut essen gehen, das bedeutet aber auch sehr intensiv sich Gedanken gemacht haben, wie soll es weitergehen, was war gut, was war von den Dingen, die wir im letzten Jahr besprochen haben, gut gelaufen, was ist noch nicht gut gelaufen. Also sehr persönlich, aber ich bin jetzt 31 Jahre verheiratet und ich erinnere mich, dass ich so nach 12,5 Jahren einmal jemanden getroffen habe, wo ich dachte, wow, das ist jetzt gefährlich. Das halte ich mal nicht für ausgeschlossen, dass das auch in vielen anderen Beziehungen passiert oder passieren kann. Wie gehe ich damit um? Will ich das äußern? Ja, will ich es einfach abbrechen? Was will ich machen? Und ich habe sehr frühzeitig meinem Mann gesagt, ich glaube, es war so 12,5 Jahre Ehe oder so, ich glaube, wenn wir unser nächstes Gespräch haben, sollten wir das erstmal nur für ein halbes Jahr verlängern. Wir verlängern dann ja auch immer die Ehe um ein Jahr, ne?
Super.
Mhm. Ich glaube, wir müssen gucken. Das kann nicht sein. Warum ist links was passiert, was gefährlich werden könnte? Was ist los? Wo ist das? Oder warum? Und das zeigt eben ganz persönliche Situationen, die jeden begegnen, nicht zu verschweigen, nicht rüber zu springen und es laufen lassen und irgendwie wird es dann doch nichts oder es wird halt ein Seitensprung und dann ist danach vielleicht nichts mehr oder auch solche Sachen. Oder als mein Mann in einer Situation war, wo er im Job wirklich auch gemobbt wurde und er mich irgendwann mit Tränen in den Augen fragt, sag mal, liebst du mich noch, wenn ich arbeitslos werde? Also ich habe sofort angefangen zu weinen, weil ich so beschämt war, dass er mir die Frage stellt. Was muss er für eine Ängste haben und wovon ich meine Gefühle für ihn abhängig mache, ob er einen Job hat. Also, weißt du, das sind so Elemente, die man über die Jahre mit diesen Gesprächen rausfindet, wo ist diese Sensibilität. Und es war eine große Freude, dass er den Mut hatte, es zu sagen und auch sich darauf eingelassen hat, dass wir zusammen geguckt haben, was ist das? Hast du da wirklich Angst? Ich würde jetzt gehen, weil du keine Arbeit hast. Das ist, ja, also Ich beschreibe das jetzt deswegen, es ist sehr persönlich, das weiß ich. Aber es sind einfach auch Alltagsgeschichten, die jeder für sich erlebt. Und mein Mann muss wissen, dass ich immer da bin. Also, und umgekehrt hoffe ich, erwarten darf man das nicht. Ich hoffe, dass das für ihn auch so ist. Oder wenn nicht. Wenn einer einen Fehler macht, also und ich mache Fehler, er macht Fehler, für die man sich wirklich entschuldigen muss hinterher, dann muss man dafür Zeit haben und auch genauso offen miteinander sprechen und sagen, ich habe das gemacht und es war falsch und ich sehe das jetzt so und wir klären das. Aber es wird deswegen nie eine Basisfrage sein. Ja, wir werden es wieder aushandeln müssen. Wie verhindern wir, dass das von meiner Seite, deiner Seite passiert? Und so weiter. Es ist Beziehungsarbeit, finde ich, die man leistet. Und wenn du eine Familie hast mit Kindern, ist die Aufgabe ja nochmal eine viel größere.
Definitiv. Und ich finde es so schön, wenn du das so erzählst, gerade aus diesen extrem herausfordernden Situationen erwächst ja aber dann immer wieder auch eine Form von Reibung. Und aus Reibung entsteht ja dann auch hoffentlich Wärme und auch ja ein Glut, ein Feuer. Und wenn wir jetzt sehen, du bist seit über 30 Jahren verheiratet, dann geht das Konzept ja gut auf. Und diese Form von Beziehungsarbeit, meinst du, dass sich die auch auf gesellschaftliche Zusammenhänge übertragen lassen würde?
Ich denke, dass mein Mann und ich einfach auch eine Haltung zu dieser Diskussion entwickelt haben, sehr gute Erfahrungen gemacht haben, dass eine Diskussion eben auch Schmerzpunkte hat. Und die Haltung, die wir dazu haben, ist, das ist normal. Also man kann nicht die gleichen Meinungen, wir haben nicht die gleichen Erfahrungen, wir sind nicht gleich sozialisiert und so weiter. Und das ist ja ein Teil der Gesellschaft, das sind wir als Gesellschaft ja auch nicht. Und insofern brauchen wir diese wirkliche, ehrliche Diskussion, die immer den anderen einschließt, der einen Respekt rüberbringt, der eine Wertschätzung rüberbringt. Wenn die Meinung noch so extrem und noch so schräg ist, ja, es ist nicht meine und es muss nicht meine werden. Aber dadurch, dass ich mir die andere anhöre, kann ich ja auch sozusagen nochmal neu überlegen, okay, wie positioniere ich mich jetzt zu diesem, aus meinem Verständnis heraus vielleicht schrägen Gedanken oder Verhalten. Wie passt das zu meinem oder eben auch nicht? Und wie kann ich Argumente bringen? Und wie kann ich auch aus so einem Gespräch dann rausgehen und es stehen lassen und dem anderen sagen, es ist großartig, dass wir das Gespräch hatten. Wir kommen nicht auf einen Nenner und das müssen wir auch gar nicht. Ja? Es ist nicht das Ziel, sondern wir haben vorhin gesagt, wir wollen uns ein gemeinsames Ziel für die Gesellschaft, für die Familie, für was auch immer setzen, an dem wir arbeiten. Wenn das da ist und der eine versucht es von rechts, der andere von links, der andere von oben, von da unten, dann ist es in Ordnung. Dann sind wir bei einem kollektiven Wir. Ja? Wir handeln das aus, wir gucken das an. Wenn ich aber nicht in der Lage bin, das zu sagen, zu diskutieren oder auch andere Meinungen mit einzubeziehen, dann wird das ein Egoismus, den wir vorhin angesprochen haben, diese überzogenen, überspitzten Egoformen, die unserer Gesellschaft keinen Mehrwert bringen.
Würdest du sagen, dass dieses Aushalten von unterschiedlichen Meinungen uns verloren gegangen ist, jetzt einfach so aus deinen Beobachtungen der letzten Jahre? Meinst du, dass irgendwie habe ich das Gefühl, dass ganz viele Sachen einfach sehr weichgespült sind und die Klarheit in vielen Dingen fehlt und gleichzeitig immer ganz viel Metatext mitschwingt, was es auch sehr herausfordernd macht, zu verstehen, um was es jetzt eigentlich geht. So, ist das was, was schon mal anders war?
Ja, ich glaube, es war früher. Es war früher, finde ich, auch mehr furchtbar.
Es ist doch schön, dass du das sagen kannst, Manuela. Du hast es bis hierher geschafft. Nö, du hast es bis hierher geschafft. Das ist doch wunderbar.
Ja, genau. Also ja, die Veränderung ist ja ein dauerhafter Prozess, sage ich mal. Und die Veränderungen waren früher langsamer. Ich zitiere Justin Trudeau, also unseren kanadischen Premierminister gerne, der mal gesagt hat, wir leben in einer Welt, die so schnell geworden ist, aber es wird nie wieder so langsam sein. Und das Tempo, das wir haben, das lässt diese Pausen, dieses sich besinnen, dieses Aushalten, hast du vorhin auch gesagt, irgendwelche Situationen, gar nicht mehr zu. Wenn ich Fernsehdiskussionen anschaue, dann reden alle durcheinander oder jeder hat irgendwie, aber da wird auch nicht von Anfang an gesagt. Ich erlebe es bei, ist das die Karin Mioska, die jetzt ein bisschen intensivere Gespräche führt, wo ich so ein bisschen wohltuend,
ne? Ja, finde ich auch. Ja, so wohltuend.
Wohltuend einfach in einer Sache bleibt. Und das Wort bewerten haben wir noch nicht mit reingenommen. Ich glaube, wir sind Schiedsrichter geworden alle und hauen da Meinungen raus, ohne dass wir die anderen kennen. Also wie kann ich Respekt haben, wenn ich gleich sage, ich finde ihre Meinung aber überzogen oder so. Ja. Also darum geht's nicht. Dieser Satz alleine, ich finde das, ja. Warum sage ich nicht, Ihre Meinung habe ich gerade gehört, da muss ich jetzt mal drüber nachdenken. Also auch rhetorisch, wie gehen wir respektvoll im Ton, im Wording miteinander um? Das eine produziert sozusagen einen Tick Offenheit und das andere schon mal wieder eine Reaktion, also dagegen sozusagen, will ich jetzt sagen. Ja, dass ich mich wehren muss, weil ich muss mich jetzt verteidigen. Nein, ich kann einen Satz so formulieren, dass der andere den nächsten Satz auch noch aussprechen mag. Oder ich habe ihn abgefürcht. Also was haben wir gesagt? Bewerten ohne Erkenntnis, finde ich schlimm. Ja. Rhetorisch ausholen mit Keulen, die den anderen gar keine Chance mehr lassen, überhaupt noch Luft zu holen oder zu argumentieren. Also ein vertrauensvolles Gespräch sieht anders aus. Das wird uns im Fernsehen wirklich nicht oft vorgelebt. Ja, und auch im Journalismus habe ich immer wieder mal das Gefühl, dass die eigenen Meinungen ziemlich stark mit einfließen. Das darf es ja auch, wenn das Format stimmt, in dem ich diesen Artikel schreibe. Aber die meisten sollen uns doch informieren und wir sollen zu einer Meinung kommen. Hm. Kann ich die, also so schaue ich mir die Artikel an. Kann ich mir daraus jetzt eine Meinung bilden? Sind da Pro und Kontrast drin? Und ja, bringt mich das weiter? Hm. Manche Überschriften bringen mich ja schon aus der Fassung. Ich habe jetzt kein Beispiel, aber manchmal, was soll das? Angela Merkel ist jetzt nicht mehr bei der CDU oder so irgendwas. Mhm. Weil sie im, weißt du, da denkst du doch, wieso ist sie nicht mehr bei der CDU?
Natürlich
ist sie bei der CDU, ja. Aber sie geht auf Veranstaltungen von den Grünen oder bei Künstlern oder bei diesem oder jenen. Ja. Was soll solche Überschrift?
Ja, natürlich, unsere Aufmerksamkeit in einer Aufmerksamkeitsökonomie an sich reißen. Aber ja, das ist genau dieser Zwiespalt, in dem wir uns auch so häufig wiederfinden. Und ich überlege, während ich dir zuhöre und versuche gerade, oder ich reflektiere gerade, weil du hast völlig recht, alle diese Informationen prasseln konsequent auf einen ein. Und es geht darum, eine eigene Haltung nicht nur zu entwickeln, sondern auch zu verstetigen, immer wieder anzupassen. Und gleichzeitig ist es ja auch so, dass Konflikte beispielsweise in Teams, in Organisationen derzeit gefühlt auch, also ich kriege das immer wieder berichtet, dass einfach sehr viel Konfliktpotenzial auch in der Luft liegt. So. Und jetzt überlege ich gerade, was macht das eigentlich mit Frauen in Führung? So, ne? Diese ständigen neuen Informationen, die auf uns einprasseln, vielleicht ein Team, in der ganz unterschiedliche Meinungen vorherrschen und gleichzeitig die Herausforderungen in wirtschaftlich unsicheren Zeiten, mein Team, mein Unternehmen, meine Organisation nach vorne zu bringen. Wie hast du da für dich immer deine Haltung bewahrt, auch in Zeiten wie diesen? Also, gelingt es überhaupt? Kann das gelingen?
Ich versuche mal an einem Beispiel, wenn ich 1999 das erste Mal in den Aufsichtsrat bei Bayersdorf gewählt wurde und die erste Frau war, dann hat sich ja unendlich viel verändert. Was hat sich verändert und was habe ich dazu beitragen können? Ich habe damals gedacht, okay, ich bin die erste Frau und damit habe ich sozusagen für viele andere Frauen gezeigt, dass wir da sind und dass wir das können und ihnen die Tür geöffnet, es mir nachzumachen. Also Vorbild, vorangehen, gucken, andere Frauen ermutigen, andere Frauen mitziehen bei der nächsten Wahl, gucken, ob wir nicht nur mit einer Frau antreten, sondern mit zweien. Und um das Ergebnis vorwegzunehmen, wir hatten im Februar 24 die letzte Aufsichtsratwahl bei Bayersdorf. Ich bin dann auch ausgeschieden, also aus Altersgründen, aber auch wenn man 25 Jahre in diesem Gremium ist, sagt auch der Corporate Governance Codex, hallo, 12 Jahre sind genug. Ich glaube, bei 12 spielt das, also ich war schon lange, viel zu lange nach dem Codex dabei. Also habe ich nach einer Nachfolge geguckt und das Ergebnis ist, von 12 Personen sind jetzt 7 Frauen und 5 Männer. Ich bin so glücklich darüber. Ja, dass das gelungen ist, dass heute Frauen mit aller Selbstverständlichkeit antreten, dafür einsetzen sich, dass sie den Wahlkampf machen und dass sie sagen, ich kann das, ich will das und ich schaffe das. Mhm. Das habe ich mit beeinflusst 1999 für Bayersdorf in dem Umfeld, müssen wir das natürlich betrachten. Ne? Mhm. Aber das Ergebnis. Umkehrschluss, du fragst ja nach der Haltung. Mhm. Meine Haltung heute zu diesen 7 Personen plus 5 Männer ist, oh, aufpassen. Alarm. Wir haben das Thema gleichberechtigte Teilhabe und nicht von einem Geschlecht so viele wie möglich. Ja? Mhm. Das heißt, ein Mixed Leadership ist eigentlich erst wirkungsvoll und zahlt dann auf eine humane Gesellschaft ein, wenn die gleichberechtigte Teilhabe wirklich vorhanden ist. Wenn Männer und Frauen einigermaßen gleichmäßig verteilt in ihren Jobs, in ihren Gremien und wo auch immer mitwirken. ich will ja jetzt kennen, dass Männer sagen, Gott, da sind ja 8 Frauen, ich bin der einzige Mann. Also jetzt in einer anderen Konstellation irgendwie können auch 5 Frauen und er ist der einzige Mann. Dass er sagt, das ist nicht mein Ding. Warum sagt ein Mann, das ist nicht mein Ding? Der sagt es deswegen, weil er das Gefühl, der Einzige zu sein von seinem Geschlecht in einer Gruppe, anders interpretiert, als ich es damals gemacht habe. Für mich war das, ich öffne eine Tür für andere, dass das hier eben gleichberechtigt wird. Ja? Für den Mann ist das, ich bin hier, ich sage das jetzt ungefiltert, sage ich mal, ich bin hier der Einzige, das ist doch nicht richtig. Dann sollen die Frauen das mal für sich machen. Der fühlt sich sozusagen physisch, körperlich, er hat kein Gegenüber. Das war für mich kein Problem, weil ich eine Tür öffne, weil ich weiß, da kommt jemand. Aber das verschiebt sich gerade und wir müssen verdammt aufpassen, dass wir da wirklich den guten Mix hinkriegen, dass wir sagen, vielleicht muss ich das nächste Buch schreiben, dass irgendwann wir brauchen Männer, die sich trauen, diese neuen Wege mitzugehen und ihre Chancen darin zu sehen und zu finden und sich auf keinen Fall als Verlierer zu fühlen. Das ist nicht das, was unsere Gesellschaft voranbringen würde.
Das heißt, du passt deine Haltung auch immer wieder an.
Unbedingt. Genauso wie ich es damals mit der Quote gemacht habe, oh, ich will doch keine Quotenfrau sein. Ich habe es geändert irgendwann, weil sie hat uns geholfen, dieses Ziel, gleichberechtigte Teilhabe zu erreichen. Und ich erlebe auch, dass auch bei Beiersdorf Abteilungen sehr, sehr weiblich sind. Wenn du eine weibliche Führungskraft hast, und auch das hat Beiersdorf super hingekriegt, jede zweite Führungsposition weltweit ist mit einer Frau besetzt und das 18 Monate früher, als wir es eigentlich geplant hatten. Das war das Ziel, das bis 2025 zu schaffen. Wir haben es schon. Aufsichtsrat 7:5 Frauen, also gegen ist ja auch schon wieder blöd, 7:5 im Verhältnis. Vorstand haben wir jetzt 3 Frauen plus 4 Männer. Also die Ausgewogenheit ist sehr groß im Moment. Und daran müssen wir arbeiten. Also Frauen ziehen Frauen nach. Eine sagt letztens zu mir, ja, ich finde ja keine Männer. Ich sage, hör auf. Das haben wir uns auch erzählen lassen. Ja, wir finden ja keine Frauen. Das Muster muss jetzt aber damit mal beendet sein. Ja, aber die Männer sind gar nicht so qualifiziert. Die Frauen haben viel bessere Bewerbung. Sag ich, nein, das kann nicht sein. Ich glaube es einfach nicht. Statistisch haben die, glaube ich, sogar ein bisschen recht. Ich glaube, die Frauen machen die besseren Abis. Ne?
Das stimmt, ja. Und es sind auch mehr Absolventinnen an den Hochschulstudien. Ja. Ja, ist interessant, was du sagst. Ich überlege gerade die ganze Zeit, jetzt musst du mir eine Sekunde geben, um hinterherzukommen mit meinen Gedanken. Thema Haltung, Thema Anpassen, gleichzeitig eine Mordsgeschwindigkeit, die wir als Gesellschaft drauf haben. Ich habe kürzlich gelesen, dass nur noch 25% der deutschen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer überhaupt in Führungsverantwortung gehen wollen. Und ich habe das mit meiner 97-jährigen Nennoma diskutiert, die eine der ersten Chefärztinnen Deutschlands war. So. Und die war völlig fassungslos. Sie sagte, Kind, das ist doch eigentlich der absolute, also das ist doch eigentlich ein absolutes Trauerspiel, und hat von früher erzählt, als sie erzählt hat, dass da die jungen Oberärztinnen und Oberärzte schon immer mit den Hufen gescharrt haben, wenn es darum ging, mehr Verantwortung übernehmen zu dürfen. Und sie sagte, es mache ihr wirklich Sorgen, dass da so wenig Menschen sind, die Verantwortung übernehmen wollen, auch eben in Führungsverantwortung gehen zu wollen. Glaubst du, dass das eben darin liegt, dass es einfach immer unattraktiver ist? Gleichzeitig berichtest du ja jetzt auch von tollen Führungskräften, auch weiblichen Führungskräften, die ihr gewonnen habt. Also was ist dein Blick darauf?
Wo knüpfe ich an? Ich knüpfe jetzt an bei, dass wir bei Beiersdorf dieses Jobsharing-Modell ja seit 6-7 Jahren durchgeführt haben.
Ja, auch.
Ja, Gewolper. Oder auch Franzi Kühne, die das ja auch sich teilt im Vorstand sogar. Ja?
Bei Edding, ne?
Ja, bei Edding, genau. Also wirklich auf oberster Ebene. Und dass das heute möglich ist. Und insofern bin ich schon überzeugt, Führung muss wirklich nochmal komplett neu gedacht werden. Damit es A, für die Person, die in alten Mustern die ihre Führung ausgeübt hat, also eher hierarchisch, jetzt sozusagen sich eher als Gestalter dann auch sieht, der sozusagen ganze Teams dazu motiviert, sozusagen das Projekt nach vorne zu bringen und nicht mehr einfach anordnet. Ja, also insofern glaube ich, die Führung muss neu gedacht werden, damit es auch wieder für alle attraktiv ist.
Und da brauchen wir aber auch Menschen, die wiederum den Mut aufbringen, zu sagen, ich gestalte das mit, weil von selber wird es ja nicht passieren. Da sind wir ja wieder so in diesem, ja auch wieder beim Inhalt oder beim Titel deines Buches. Ne? Wir brauchen Frauen, die sich trauen, um genau diesen Wandel. Kannst du mal so ein bisschen erzählen, wie es bei euch zum Jobshare kam? Das ist ja auch immer ein heiß diskutiertes Thema bei uns in der Community. Tandem, Jobsharing, wie läuft es, wie läuft es idealerweise nicht? Wie ging es damals bei euch los, die Bewegung?
In Berlin hatte sich das Startup Tandem Employee gegründet, die sozusagen die Software entwickelt haben, dass man wie beim Parship sozusagen auch beim Jobsharing erstmal vorsichtig sich annähern kann im Unternehmen und gucken, ob sie noch nicht sagen, wer man ist oder so, aber dass man Interesse hat, den Job zu teilen und ich mache heute das oder so. Ja, diese Software wurde entwickelt und dann haben wir uns da angeschlossen und gedacht, mal gucken, was passiert. Es passierte ein bisschen etwas, aber das hat relativ lange gedauert, ich glaube 2 Jahre oder so, bis wir gemerkt haben, wir brauchen eine Art Matchmakerin im Unternehmen, die sich darauf spezialisiert, dann mit den Interessenten direkt in Kontakt zu kommen und die zu beraten und genau zu hören, was willst du und ab wann willst du und dann auch mit der anderen Partnerin erstmal spricht, dann zusammenkommt. Also du musst das schon ein bisschen führen, damit die sozusagen die Chance haben, sich zu finden. Das ist das eine, das hat geklappt. Wir haben heute 48 Modelle, also 48 Teams, gemischt, Männer, Frauen, natürlich überwiegend Frauen. Wir haben Rahmenbedingungen geschafft, die es möglich machen, dass der Job, der bisher ein 100%-Job war, wenn er geteilt wird, wird er meistens ein 120%-Job sozusagen, dass du immer Übergangsphasen auch hast. Mhm. Aber du hast natürlich so viele Vorteile, wie es ist eine krank, dann ist die andere da. Jemand ist im Urlaub, ist sie da. Die führen die Teams zusammen, sie haben eine Mailadresse, manchmal haben die einfach auch einen gemeinsamen Namen und sind sozusagen diese Funktion. Nicht im Vordergrund die eine Person, sondern es ist dieses Team, das das Ganze voranbringt. Das ist großartig. Also wenn du da möchtest, stelle ich dir mal einen Kontakt hier, die mal berichten live, wie sie das erleben. Du erlebst Kann, also Katrin und Nadine, das ist der Kurzname Kann, ja, Katrin Nadine. Die beiden sind dafür auch schon ein paar Mal ausgezeichnet worden. Mhm. Die beschreiben das auch wirklich sehr, sehr gut. Also die könnten gerne mal live berichten, sozusagen, wie sieht das im Alltag aus? Was macht man, wenn Probleme sind? Dann kommt unsere Matchmakerin wieder ins Spiel.
Aha. Ja? Also die Matchmakerin begleitet den Prozess durch. Also
ja, das immer. Macht sie und sie kennt alle und die dürfen auch alle auf sie zukommen, wenn sie sagen, oh, ich bin schwanger, was mache ich denn nun? Ja, und so. Mhm. Wie finden wir Ersatz? Oder wenn eine gar nicht mehr bei Beiersdorf arbeiten will, weil sie was anderes gefunden hat, wie kriegst du das Team wieder gut hingebaut? Mhm. Ja? Und jede Stelle, die wir ausschreiben, ist tatsächlich eine Jobsharing-Möglichkeit. Wenn es aus irgendeinem Grund in einer Funktion unvorstellbar ist oder wirklich nicht machbar ist, muss es reingeschrieben werden. Ansonsten ist jeder Job ein Sharing-Job.
Ja, das ist wirklich ein tolles Modell, das ihr da fahrt und eben ja auch sehr erfolgreich. Aber dieser Moment, als es losging, du hast jetzt gesagt, wir haben dann einfach die Software einmal, ne? Wir schließen uns da an. Ich würde mal sagen, wahrscheinlich hattest du da auch die Initiative losgetreten. Kann das sein, Manuela?
Ist das wichtig?
Ja, das ist wichtig, weil ich finde, das ist genauso einer von diesen mutmachenden Momenten, wenn man sieht, okay, ich habe das damals angestoßen und du warst ja selbst nie im Jobshare, ne? Das muss man ja auch dazu sagen.
Ja, aber ich habe viel angeschoben und auch das ist ein Satz in meinem Buch. Ich wollte nur ein Saatkorn legen und ich denke, ich habe bei Beiersdorf so viele Körner gelegt.
Darum geht's mir, da sind und, wir genau.
Aber es geht nicht darum, dass ich, weißt du, dass ich gefällt verstehe. Mir daran nicht, gar nicht, sondern es gibt einen Impuls, den ich habe und ich habe eine Wiese, die heißt Beiersdorf, die es zulässt, dass ich meine Saatkörner reinschmeiße.
Ja.
Und dann findet sich das oder eben auch nicht. Auch das ist ja wieder mit dem Thema Erwartung oder Bewertung. Meine Idee muss ja nicht richtig sein und sie muss auch nicht gut sein. Und auch Saat hat manchmal den falschen Zeitpunkt oder man hat nicht genug gedüngt oder man hat die falsche Jahreszeit gewählt oder. Also ich mag diese Bilder ganz gerne.
Sehr schön, ja.
Ja, um so zu gucken. Und das darf ich hier an dieser Stelle mal sagen. Also ich bin Ende April bei Beiersdorf jetzt ja dann nach 40 Jahren und 4 Monaten ausgeschieden. Und ich habe eine Verabschiedung erlebt, wie sie wahrscheinlich in wenigen Unternehmen stattgefunden hat. So wertschätzend, so respektvoll. mit einer riesen Überraschung ganz am Ende. Beiersdorf hat einen neuen Preis geschaffen, der heißt, der steht hier auch vor mir, Beiersdorf Philanthropie Award, inspired by Manuela Rousseau.
Wow.
Und dieser Preis wird jetzt jährlich am Gründungsdatum von Beiersdorf an andere gegeben. Ich bin im Kuratorium und wir entscheiden jetzt, welche Kriterien brauchen wir, welche Jury brauchen wir, wie soll er dotiert sein und so weiter. Das ist eine so große Ehrung und Freude für mich. Ich könnte jedes Mal wieder hier mit Tränen in den Augen sitzen. Es ist so unfassbar. Also ich konnte es nicht ahnen, als ich das erste Saatkorn 99 legte mit diesem Aufsichtsrat, dass ich 2024 ein Teil der Beiersdorf-Kultur bin. Mhm. Unfassbar.
Ja, unfassbar schön. Unfassbar schön. Es ist wirklich unfassbar schön. Aber weißt du, ich bin jetzt genau auf diesem Punkt so lange rumgeritten, weil darum geht es doch. Wenn man seine eigene Spielwiese entdeckt, du hast sie bei Beiersdorf gefunden, ich habe sie bei Nushu gefunden, ne? Und dort sich des eigenen der eigenen Wirkmacht bewusst wird, ne? Dann ist es genauso, wie du vorhin gesagt hast, dann können wir so Großes, Tolles gemeinsam erreichen, ne? Ja. Und sich das auch wieder bewusst zu werden. Und ich finde es so schön, dass das jetzt wirklich, ja, so einfach vor dir steht. Einfach vor dir steht. Du kannst es anfassen. Das ist einfach so, ja, total toll. Ich freu mich wahnsinnig mit dir, Manuela.
Und das tun viele. Und das ist wiederum sowas, was mich so umarmt, weißt du? Mhm. Wo ich mich so, und dieses Gefühl, das ich ja habe, wenn ich das jetzt noch mit in die Welt tragen kann, dass das jeder für sich, und du musst dazu diese Haltung haben, du musst den Mut haben, deine Identität und deine Authentizität für alle einzubringen. Nicht als Ego, ja, und dann die anderen mitzunehmen und stark zu machen. Und nichts ist befriedigender, als andere wachsen zu sehen, für mich. Ich muss das immer für mich sagen. Aber würde das unserer Gesellschaft nicht verdammt gut tun?
Oh ja, es würde uns sehr, sehr gut zu Gesicht stehen. Lass uns mal da nochmal so ein bisschen reingehen, insofern als, vielleicht hat die eine oder andere Zuhörerin, ich hoffe es, auch so eine Spielwiese für sich im Kopf. Aber vielleicht ist es tatsächlich noch der Mut, der fehlt. Weil immer, wenn man Dinge ja voranschieben will oder neue anschieben will oder ausprobieren will, dann exponiert man sich ja auch in einer gewissen Art und Weise. Was kannst du all denjenigen mit an die Hand geben?
Wer nichts riskiert, wird nichts gewinnen, wäre jetzt die kürzeste Form. Ich fühle mich auch nicht gut, auch wenn ich jetzt mich für diesen Fundraising-Kongress vorbereite. Es plagen mich so viele Dinge. Oh Gott, das ist doch Selbstdarsteller. Nein, das möchte ich nicht. Und weißt du, das ganze Imposter-Syndrom, was ich auch im Buch beschreibe, meldet sich immer. Und das, ich glaube, das hört auch nie auf. Und ich akzeptiere es mittlerweile, dass es mich auch am Boden hält. Ja, dass es mich erdet und dass ich immer im Auge habe, es geht darum, dass ich auf diesem Kongress oder bei jeder Veranstaltung, wo ich bin, ja, nennen wir es wieder Mutmacherin, wenn ich neue Aspekte reinbringe, Ideen reinbringe, über die man redet und die anderen ins Gespräch kommen. Und das ist das, was ich bewirken möchte. Und deswegen muss ich mich so quälen, dass ich immer wieder Abstand nehme und sage, es geht nicht um mich. Ich habe es gemacht oder ich werde es vorschlagen oder einbringen. Es geht darum, dass ich was einbringe, ja? Und nicht, dass ich es für mich claime. Das ist nicht entscheidend. Dieses Ego, von dem du vorhin sprachst, oder mein Name draufstehen muss nicht.
Ja.
Wenn ich sehe, dass es funktioniert, du kannst dir nicht vorstellen, wie mich das glücklich macht.
Ja.
Wenn ich andere wachsen sehe, das ist für mich das Größte.
Das heißt, siehst du dich dann eher sozusagen als Übermittlerin?
Anstifterin.
Anstifterin.
Weiß ich, wenn ich jetzt einen Philanthropie-Award hier stehen habe.
Das ist echt so dolle. Ich will unbedingt ein Bild davon.
Ja, wir machen das natürlich erst richtig öffentlich jetzt bei Beiersdorf. Also, dass ich ihn bekommen habe, ist ja öffentlich.
Ja.
Aber da wir ja noch gar nicht festgelegt haben, wie es jetzt konkret weitergeht, haben wir natürlich von Seiten Beiersdorf aus noch gar nicht groß was gemacht.
Ja, klar.
Das muss jetzt erst wachsen. Also das ist zu früh, aber da ich ihn bekommen habe, kann ich sagen, ich habe ihn bekommen. Was dann passiert, sehen wir dann.
Aber du musst wieder Menschen anstiften damit, Manuela. So viel ist schon mal gesagt.
Das haben die sich dabei bestimmt gedacht.
Klar.
Also in den Reden, die da alle gehalten wurden, da kam immer wieder, also sie ist Visionärin, sie hat die Kultur hier bei Beiersdorf geprägt und verändert, sie hat Beziehungen aufgebaut, die nie ihre eigenen persönlichen waren, die waren immer auch aufs Unternehmen wieder zurückgeführt, das Ganze im Auge behalten, ja, die Frauenquote tatsächlich auch mit beeinflussen nach vorne gebracht. ja, das, also ich spüre, dass ich in dem Unternehmen zumindest den Fußabdruck gesetzt habe, so kann es gehen. Und bei Bayersdorf ist erfolgreich. Nicht meinetwegen, das wollte ich jetzt noch mal ganz laut sagen. Aber Bayersdorf ist sehr sozial. So wie wir gewachsen sind, ab 1882 gegründet wurden, diese soziale Verantwortung wird wahrgenommen, wird gelebt in Diversity, in Zugehörigkeit, in Miteinanders, mit global selbstverständlich, diverse, also ja. Ja, das ist mein Bayersdorf.
Dein Bayersdorf. Ja, du hast es zu deinem Bayersdorf gemacht und du hast genau diese Wirkung erzielt, von der du, die du einfach in dir trägst, wo du sagst, das ist meine Haltung, die will ich gerne einbringen. So, mich gibt's halt als Manuela nur im gesamten Paket, ne?
Ja.
Und das finde ich so schön. Und jetzt hast du gesagt, ja, wer nichts riskiert, kann auch nicht gewinnen. Sehe ich ganz genauso. Und trotzdem weiß ich, ist jetzt nicht sonderlich dienlich.
Macht nicht so viel Spaß. Das Verlieren macht nicht so viel Spaß. Das stimmt.
Ja, das stimmt. Das stimmt. Aber hast du da irgendwie so ein, zwei, hast du irgendwie so eine Art Power-Satz, den du dir dann immer wieder vor Augen holst, wenn du denkst, boah, jetzt habe ich wieder Lampenfieber, gleich geht's auf die Bühne. Oder ich bin von einer wichtigen Verhandlung, wo es ja auch darum geht, sich immer wieder einzubringen. Ist ja egal, welche Bühne man bespielen möchte.
Also ich ziehe mich sehr gerne vor Veranstaltungen oder Bühnen oder ähnlichen Dingen tatsächlich noch mal einen Augenblick zurück, wohin auch immer, 2-3 Minuten und konzentriere mich komplett und sage mir, die freuen sich jetzt alle, dass ich komme. Ich bin hier eingeladen, die haben mich nicht eingeladen, weil ich sie ärgern soll. Sondern die freuen sich, dass ich komme und ich werde jetzt genau das tun. Ich gehe da raus und will, dass die anderen sich freuen, dass ich da bin.
Das ist genau der richtige Satz. Ne?
So. Mhm. Ja, also kann auch sein, dass alle das blöd finden, aber dann wären sie ja gar nicht gekommen, glaube ich.
Zu Recht.
So. Also, und warum soll ich rausgehen und Leute langweilen? Das ist ja auch nicht mein Ziel. Also es ist schon mein Ziel, ich möchte Impuls setzen, ich möchte wieder Mut machen und ich möchte den anderen einen schönen Abend machen oder Freude geben, neu zu diskutieren. Und dann hat meine Angst, ist dann immer noch da. Aber ich habe ihr einen Sinn gegeben.
Du hast den Sinn gegeben, weil du dich wieder sozusagen ja wirklich als Anzünderin, Anstifterin siehst für die größere Sache. Und da kann man ja auch gar nicht, dann nimmt man sich ja auch den Handlungsspielraum, Nein zu sagen. Also ich kenne das auch so gut von mir. Es geht dann gar nicht mehr darum, was ich möchte, sondern es geht einfach darum, das Ziel ist, also jetzt für mich, definiert, mehr Weiblichkeit in die Wirtschaft bringen zu wollen. Und dann beantworten sich ganz viele Dinge von selbst, weil man einfach manche Dinge einfach machen muss, egal ob man da jetzt Lust drauf hat oder nicht. Ja. Man muss. Ja. So, einfach um das Ziel voranzupeitschen.
Mhm.
Ach, Manuela, es ist immer wieder eine Freude für dich. für dich, mit dir. Gott, ich komme schon ganz durcheinander, auch dank der Komplexität.
Du hast bei mir schon wieder so viel rausgelockt.
Danke, Manuela. Ja, du, aber weißt du, ich glaube, da ist noch so viel mehr rauszulocken. Deshalb schauen wir mal, wo wir das nächste Mal landen.
Ganz genau.
Ja, so ist es. Manuela, wenn du jetzt noch mal so eine Vision zeichnen könntest für eine Welt des Miteinanders, für eine Welt, die du für, ja, eine schöne Vision für uns alle halten würdest, wie würde die ausschauen?
Das ist ja wieder ein Locken hier.
Ja, du. Wer nicht wagt und so, gell?
Wenn wir alle es schaffen, weniger Angst zu haben vor Entscheidungen, vor Aufgaben und weniger Angst haben in dieser Welt, in die wirklich Angst machen kann, aber versuchen, das Gute zu sehen, das Optimistische zu sehen. Es gibt Statistiken, die habe ich jetzt hier nicht gerade vor mir, aber wo wir einfach auch gelernt haben, die Welt hat sich verbessert in den letzten 200, 300, 400, 500 Jahren. Ja? Es wirkt allerdings so, als wenn sie so schlecht ist und so unfassbar wie noch nie. Lasst uns unsere Angst überwinden und nach vorne denken und es sollen einfach noch mehr Menschen kommen, die auch Mut machen möchten.
Danach kann nichts mehr kommen, liebe Manuela. Ich danke dir wie immer für deine Gedanken, dass du so viel mit uns geteilt hast. Und ich bin ganz sicher, es hat viele Menschen im Herzen getroffen. Danke dir,
Manuela. Ich hoffe und macht alle Mut, wo immer ihr seid.
Perfekt, so werden wir es tun. Danke dir, Manuela.
Okay, Melli, tschüss, danke schön.
Das war es wieder von Female Business, der Nushu Podcast. Wenn du keine weitere Folge mehr verpassen willst und wieder spannende Insights bekommen willst, dann lass uns doch ein Abo da. Jeden Montag kommt eine neue spannende Folge heraus. Und wenn du uns eine 5-Sterne-Bewertung gibst, dann freuen wir uns so mehr. Bis dahin, wir freuen uns auf dich in der nächsten Folge.